Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und wir sprechen in dieser Folge über einen ganz besonderen Fußballverein, den FC Schalke 04. Dabei geht es aber nicht um die Gründe für den bevorstehenden Abstieg des Vereins, sondern vielmehr um die Auswirkungen des Abstiegs auf die Stadt Gelsenkirchen und die Menschen, für die der Verein ja teilweise sowas wie eine Religion ist. Zu Gast ist heute RND-Chefreporter Thorsten Fuchs. Hallo Thorsten.
Hallo Dennis.
Du warst in Gelsenkirchen unterwegs. Jetzt warst du ja zu einer sportlich sehr schlechten Zeit in der Stadt. Wie ist die Stimmung? Nimmt man den bevorstehenden Abstieg von Schalke da deutlich wahr?
Ja, sehr schlecht ist ja fast noch untertrieben, muss man ja sagen. Das ist ja wirklich ein beispielloses sportliches Desaster, was die dort erleben, muss man wirklich sagen. Und das bleibt dann natürlich in einer Stadt, die sich ja ganz maßgeblich definiert über diesen Verein. Das bleibt dann natürlich gar nicht aus. Also egal, mit wem ich da unterwegs war, das war sofort, wenn die Leute jemanden trafen, und sich dann untereinander anfingen zu unterhalten, dann war natürlich auch Thema, dass ich dann dabei war und warum ich denn dabei war. Und dann ist man natürlich auch ganz, ganz schnell bei diesem, ja, also unfassbaren Abstieg, den es da gibt. Und das in einer, also man muss sich diesen Gegensatz ja so vorstellen. Also Gelsenkirchen ist natürlich eine nicht auf Rosen gebettete Stadt. Das ist jedem klar. Und andererseits ist Schalke halt der große Identitätsanker. Da ist jeder irgendwie Schalke sozusagen. Mhm. Und deshalb merkt man da jedem ganz klar an, so das ist ein Thema. Und jeder hat da irgendwie eine Haltung zu und eine Meinung. Und wobei da auch viel Resignation auf der anderen Seite auch zu spüren ist. Das gibt es schon auch.
Du hast unter anderem Klaus Herzmanatus getroffen. Er war bis 2000 Bergmann auf der Zeche Hugo und hat dann nach deren Schließung ein Museum aus der Anlage gemacht. Also genau so stellt man sich ja irgendwie einen Schalke-Fan vor, ja. So einen echten Kumpel. Ja. Das ist ja dann auch so dieses Stück Fußballromantik, was man immer noch so vor Augen hat. Glaubt da auf Schalke überhaupt noch jemand an diese Romantik? Schließlich wird am Ende der ganze Fußball ja immer internationaler und auch immer mehr vom großen Geld bestimmt. Siehe Schalkes Hauptsponsor Gazprom. Ja. Das ist ja jetzt auch kein lokal ansässiges Unternehmen.
Kann man sagen, ja. Das ist natürlich einer dieser ganz großen Gegensätze, auch wenn du Gazprom gerade ansprichst. Das ist ja auch eine Sache, mit der da viele in Gelsenkirchen auf Schalke gehadert haben. Und das, was ja auch eins der vielen Themen war, an denen sich da die Geister entzündet und erregt haben. Und ich fand den Klaus Herzmanatus, den finde ich insofern einfach da ganz, ganz interessant. Oder ich fand, das war eine interessante oder ist eine interessante Figur, um auch so eine Geschichte zu erzählen, einfach weil er eben genau das verkörpert, diese große Bergbautradition. Er selber ja auch als Person in vierter Generation Bergmann gewesen und dort gelernt auf dieser Zeche Hugo, die da gar nicht fast Sichtweite dort von der Arena jetzt. Also wirklich auch ganz nah dran, also von dem Schalker Stadion, wo sie jetzt spielen. Und so, der hat da eine ganz lange Geschichte und auf der anderen Seite eben ist er ganz tiefer Fan, ist dort schon in den 80er Jahren dort mit Kutte und allem sozusagen allen klassischen Utensilien rumgelaufen und hat die da mitverfolgt und war da sicherlich auch ein Hardcore-Fan, war dann ein bisschen weiter weg, ist dann wieder eingestiegen mehr und ist da so, ja, diese für mich halt so eine Figur, die halt beides genau verkörpert. Und das gibt es da, klar, die Romantik ist ein großes Feld. Ich glaube, das ist auch, also das wäre meine These jedenfalls mit, dass das so ein, die Romantik ist halt in auf Schalke halt extrem stark und deshalb ist aber dieser Gegensatz auch eben so groß. Also es gibt auf der einen Seite diese Bergmanns, ja, Romantik ist es ja nicht, aber diese Tradition, aus der sich eine Romantik speist, die da überall halt so stark zu spüren ist, die da ja auch gepflegt und kultiviert wird, wenn man da diese lange Straße entlang geht, an der die Glückaufkampfbahn, das alte Schalker Stadion ist. Das ist jetzt wieder zu so einer Schalker Meile gemacht worden, alles ganz viel in Blau-Weiß gehalten und also in Königsblau letztlich, dass da die dominierende Farbe ist und alle Orte sind da markiert und Schaufenster sind entsprechend angemalt und hier der alte Kiosk, in dem es dann Libuda zuletzt gearbeitet hat noch. Also das wird da ja alles, diese Romantik ist ganz stark da und die wird auch bewusst eingesetzt und die haben viele da auch im Kopf. Ja, und andererseits ist Schalke ein Verein, ich meine, der hat vorletzte Saison noch Champions League gespielt und waren so, die unterliegen natürlich auch den Gesetzen des großen Geldes so und haben da ja auch große Träume. Von daher ist das, Ja, ist das, finde ich, gerade dieser Gegensatz, der zeigt sich da wahrscheinlich stärker als in jedem anderen Fußballverein noch. Also das ist ja so ein Grundidentitätskonflikt, den hat ja jeder Club gerade. So, wie pflege ich meine Tradition, wie wahre ich meine Identität und andererseits, wie komme ich eben mit diesen, ja, mit Investoren, mit dem Geld, das ich brauche, um vernünftige Spieler zu verpflichten, wie komme ich damit klar? Und diese Spannung, die ist in Schalke einfach, auf Schalke. Man merkt daran, ich bin kein Gelsenkirchner, ich weiß. So, deshalb rutscht mir wahrscheinlich nochmal in Schalke raus, aber es ist natürlich in Gelsenkirchen und auf Schalke. So, die ist da einfach besonders zu spüren. Und das finde ich eben auch als Journalist interessant, einfach als Gegensatz dort.
Aber passt das denn dann zusammen? Also sind die beiden Seiten noch beieinander? Glauben die Fans noch dran, dass sich der Verein auch dieser Romantik noch verschrieben hat? Oder ja, ist man einfach schon viel zu weit voneinander entfernt? Auf der einen Seite die internationalen Spieler, die ja wahrscheinlich mit dem Thema Bergbau da so gar nichts anfangen können und denen das wahrscheinlich noch nie begegnet ist. Und auf der anderen Seite die Fans, die vielleicht noch an diesen alten Zeiten auch so ein bisschen festhängen.
Genau, also die Tradition hat auch der Verein da ja lange gepflegt. Also so der Klaus Herzmanatus, von dem du eben schon erzählt hast, der ist halt jemand, der da auch nah an der Mannschaft ist. Der betreibt ja nicht nur dieses Bergbaumuseum, sondern der hat auch so eine Art kleines Schalke-Museum damit drin. Der hat 1000 Trikots dort gesammelt, muss man sich mal vorstellen. Über die Jahre hinweg hat also auch einen engen Kontakt einfach zum Verein und zur Mannschaft und hat die da mit ausgestellt auf dieser Zeche in einem extra Raum. Also das ist also wirklich also wenn da Bergbau, Tradition und der Verein irgendwo zusammenfließen in einem Ort, dann ist es der, finde ich. Und das finde ich da so interessant. Und der hat halt auch, der hat zum Beispiel als war die Mannschaft auch mal bei ihm, also der hat die dort rumgeführt, bei sich auf der Zeche, die natürlich inzwischen verfüllt ist, also die ist ja nicht mehr, gibt ja keinen Steinkohlebergbau mehr in Deutschland. Aber er hat die nochmal rumgeführt und wollte mit dem Ziel eben auch, das ist so eine alte Schalker-Tradition des Vereins auch gewesen, einmal pro Saison nochmal irgendwo einzufahren, solange das noch möglich war, und zumindest so ein bisschen Bergbautradition mit zu schnuppern, sag ich mal. Es gab ja wirklich früher Spieler, 30er Jahre, da haben die Schalker Spieler tatsächlich zum Teil selbst noch im Bergbau gearbeitet. Das ist natürlich wirklich schon lange her, ist völlig undenkbar. Aber aus diesem einer muss für den anderen einstehen, wir müssen zusammenhalten, das ist Schalker Seele schon noch und woran die Fans schon auch noch glauben, so was denen auch wichtig ist. Und er hat halt da diese Führung halt immer mitgemacht und die Mannschaft war auch bei ihm mal, als Ralf Rangnick noch Trainer war. Das war 2010, waren sie zuletzt bei ihm dort und haben dort eine Führung mitgemacht, haben sich das alles erklären lassen, wie war das, dem Rangnick lag auch selber wohl sehr daran, der war wohl da ganz engagiert, hat auch immer noch Kontakt zu ihm und zu diesem kleinen Museum, was er dort betreibt. Und und dann ist jetzt wohl, ist die Mannschaft, die hat das dann aber auch noch woanders noch weitergemacht, das ging ja zuletzt bis in Bottrop, ich glaube dann zuletzt, so wie er mir das sagte, hat, was er auch begleitet hat, ist eine Schalker Mannschaft 2017 zuletzt dann tatsächlich mal in so eine, ja, richtig eingefahren, das war in Bottrop dann die letzte Zeche, die dort noch in Betrieb war, ja, und dann war damit auch Schluss und bei ihm hat sich aber auch keiner mehr gemeldet und er schlägt das immer noch vor und lädt die ein, aber da kam wohl nicht mehr, so schildert er das. Ich habe auch den Verein selbst gefragt, wie sie denn diese Tradition pflegen und ob sie die möglicherweise abreißen lassen. Da wurde mir dann der Link zu einem Video geschickt, wo man dann sieht, wie Schalker Spieler das zuletzt noch gemacht haben, so einen kleinen Film vorgeführt bekommen haben in der sogenannten Schalke-Kirche dort. Aber das ist schon, ja, sagen wir mal, ich habe da in den Gesichtern relativ viel Entfremdung der Spieler gelesen und mehr so ein Gesicht wie, was kriegen wir hier denn nicht zu sehen? Was ist denn das für eine Geschichte? Für jemanden wie den Klaus Herzmanatus ist sowas halt ein Zeichen dafür, naja, dass das Interesse da vielleicht auch gerade gar nicht mehr so groß ist.
Du hast jetzt schon das Thema Kirche angesprochen. Du hast noch jemand ganz Besonderen getroffen, Ernst Martin Barth. Er ist seit 2013 Pastor in der Kapelle im Schalker Stadion. Welche Geschichten hört er da? Und ganz besonders ja vielleicht jetzt auch aktuell, wo die Fans nicht mehr zu den Spielen kommen können, Corona wütet, es dem Verein schlecht geht. Ist er da so ein bisschen der derjenige, der viel Trost spendet in beide Richtungen?
Ja, bestimmt. Also er ist ja genau, er kann jetzt ja in der Kapelle hat er ja eben jetzt, kann er nicht wirken, sagen wir mal. Er ist sonst bei jedem Heimspiel, also das ist dort, Gelsenkirchen war dort Schalke war dort der erste Verein, der so eine Kapelle hatte im Stadion halt wirklich. Und da ist er sonst bei jedem Heimspiel und bietet sich da an und ist dort wohl tatsächlich sehr gefragt, eben als Gesprächspartner normalerweise bei den Fans, die natürlich jetzt nicht nur mit Sorgen hier, wer stürmt denn heute und warum verlieren die immer zu ihm kommen, sondern auch mit ganz persönlichen Geschichten und mit so, wie er das schildert, dass es da doch einen sehr, sehr engen Draht gibt. Und er ist aber obendrein eben auch noch Gemeindepastor dort in Gelsenkirchen. Also er hat eine ganz reguläre Kirchengemeinde, hat also auch eine Menge zu tun, eine Menge Arbeit und ist da also halt mit den Leuten ganz eng zusammen. Und er hört natürlich Geschichten wie die viel damit zu tun haben, dass es da in Gelsenkirchen natürlich nicht ganz einfach ist. Es ist eine strukturgeplagte Stadt, hat die höchste Arbeitslosigkeit in Deutschland. Und das spiegelt sich natürlich in den Geschichten wieder. Das ist alles da, ja, da sind eine Menge Leute, die haben doch ein paar sehr existenzielle Probleme. Und Schalke ist da natürlich auch so ein Hoffnungs- und Kombinationspunkt, wo man sagen kann, ja, Mensch, also so, das sind aber wir so. Und auch wenn es vielleicht sonst ein bisschen schwierig ist hier, das ist unser Verein und ich bin auch Schalke. Ich bin dieser große Club auch irgendwie so ein bisschen mit. Und wenn das leidet, ist es natürlich nochmal schwierig. Naja, und für ihn klar, da ist Religion und Fußball, das kommt da schon ziemlich nah zusammen. So, zumal er ist auch noch Schalke-Fan von quasi von Kindesbeinen an. Also er leidet da auch selber mit. Er muss da gar nichts von außen so tun und da als würde ihn das nichts angehen oder als würde er da den neutralen Seelsorger geben. Nee, er kann da schon ganz gut nachfühlen und mitfühlen. Und das ist sicherlich ein, ja, es gibt da ja alles. Also es gibt Trauungen dort, es gibt Taufen dort in dieser Kapelle. Also es ist alles da, was man in der Kirche machen kann. Das wird auch in dieser Kapelle gemacht, ganz nebenbei. Es gibt ja sogar einen Schalke-Friedhof dort in Gelsenkirchen, den Schalke-Fans dort initiiert haben. Da quasi mit Blick auf die Arena kann man sich da bestatten lassen. Da sieht man also, wie weit das Leben umfasst ist von diesem Verein und von dieser Schalke-Identität. Ja, und da ist dieser Pastor, ist da auch ganz, ganz nah dabei, finde ich eine ganz eindrückliche Geschichte und eben auch eine, ja, ist keine Einzigartigkeit, sondern es gibt es aber wohl so innig und so engagiert, soweit ich weiß, kenne ich das von keinem anderen Club, dass es diese Bedeutung auch hat und so hochgehalten wird, diese religiöse Komponente.
Jetzt ist ja ein Abstieg nicht nur für Fans und Verein schwierig, sondern auch für die Wirtschaft in der jeweiligen Region. Du hast es selbst gesagt, Gelsenkirchen ist jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet. Und zusätzlich wütet ja jetzt auch noch das Coronavirus seit über einem Jahr. Wie groß sind da dann auch die Sorgen in der Politik und der Wirtschaft mit Blick auf den bevorstehenden Abstieg von Schalke?
Also die Oberbürgermeisterin gibt sich da, sag ich mal, relativ gelassen und sagt halt so, jetzt muss man sehen, wird man sehen, wie sich das alles so entwickelt. Aber auf der anderen Seite, so, das ist eine Arbeitslosenquote von über 15%. Das ist schon wirklich hoch. Also dieser Strukturwandel, der wirkt da einfach nach. Und es muss man inzwischen sogar auch sehen, Schalke ist, der Verein ist einer der größten Arbeitgeber dort in der Stadt. Also weiß nicht, bin nicht ganz sicher, ob es der größte ist, aber das ist wirklich, das ist eine richtige, auch selbst eine wirtschaftliche Größe darüber geworden. Das heißt, und man weiß jetzt natürlich im Moment schwerlich einen Abstieg, wenn man jetzt den Verein selber nimmt, so, der ist hochverschuldet, der ist ja nicht nur sportlich in der Krise, sondern der ist auch finanziell in einer wirklichen Bredouille, also da ganz schwer, in ganz schweres Fahrwasser gekommen. So, auf der anderen Seite für die Stadt, sage ich mal, bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie weit das, ich glaube, da sind fast die emotionalen Auswirkungen, sind erstmal stärker, würde ich jetzt mal fast sagen. Also insofern, als dass das in so einer Krisenzeit, wenn man da eben auch noch so einen Abstieg, ist ja nicht der erste in der Schalker Geschichte, aber einer, der jetzt natürlich zu einer ganz schwierigen Zeit kommt. Aber welches Interesse da auch wirtschaftlich ist, man sieht das ja, also man sieht es da auch, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, es gab ja dann zuletzt noch die Hoffnung, den den Ralf Rangnick dort wieder zu installieren als Sportvorstand, nachdem man dort die ganze sportliche Führung entlassen hat, war der Ralf Rangnick jetzt schwer im Gespräch. Das war eine Gruppe, die sich Tradition und Zukunft nannte. Das ist, finde ich, auch ein ganz...
Passt so ein bisschen aber zu der Situation, ne?
Genau, genau. Das wird man außerhalb von Schalke sicherlich auch nicht machen. Das ist schwer vorstellbar, dass man das bei anderen Vereinen so nennen würde. Aber da war es eine Gruppe von Wirtschaftsleuten, die versucht haben, da eine Art Initiative, auch eine durchaus wohl finanzstarke Initiative zu oder Stimme zu erheben und zu begründen, die dort den Rangnick wieder zu Schalke zurückholt. Und das hat ja nun nicht geklappt. So, Ralf Rangnick hat abgesagt, zum Entsetzen vieler Fans, die dort, auch das muss man sich mal klar machen, die haben dort eine Petition ja sogar gestartet. Über 50.000 Fans haben da unterzeichnet, dass man Ralf Rangnick zurück zu Schalke holen möge. Ja. Dann hat er eben abgesagt. Zeigt aber so, also wirtschaftlich ist da durchaus, trotz dieser schwierigen Stadt, wirtschaftlich schwierigen Stadt, ist da durchaus auch ein bisschen Wirtschaftsmacht schon dahinter, die sich jedenfalls da bei dem Verein auch bereit ist zu engagieren und da aber auch mitreden will. Und aber was dann am Ende auch diese ganzen Spannungen, Romantik, wirtschaftliche Bedeutung, Hoffnung auf Erfolg, das ist ein solches, so großes Spannungsfeld dort, was ja offenbar auch dazu geführt hat, dass Rangnick dann am Ende abgesagt hat. Und das war ja zu kakophonisch offenbar, was ihm da entgegenkam an Lauten aus und um den Verein, und schreckt dann eben auch Leute ab. Das ist dann genau diese Spannung, da sind wir fast wieder am Anfang, Romantik versus Kommerz, die sich da eben so, dieses schwierige Verhältnis, was sich da so studieren lässt und was man eben ganz schwer in Einklang bringt und was vielleicht dann auch solche Töne produziert, ja, wo dann jemand wie Rangnick sagt, pass auf, ich kenne das alles hier, ich in Zukunft lieber ohne mich.
Ja, da passt der Spruch, wenn man schon kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu.
Dann kommt, und das klebt dann ganz doll am Fuß dran, genau, ja.
Ja.
So ist es.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ich verrate unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einfach mal, dass du kein Schalke-Fan bist.
Ach, jetzt ist es raus, ja.
Jetzt ist es raus. Wieso hast du dich dann trotzdem zu dieser Recherche entschlossen?
Ich bin kein Schalke-Fan, genau, wobei ich ein bisschen, um hier biografisch zu werden, also ich kenne durchaus so die Bedeutung, die Fußball auch im Ruhrgebiet hat, im Schalke natürlich besonders, aber so, meine Mutter kommt aus Bochum, ich bin da auch viel gewesen, also ich kenne da Stadion Kastropper Straße und VfL Bochum und so, also das ist ein bisschen gedanklich, ist es ja ein bisschen nah dran, von daher ist es kenne ich das schon so, fühle ich mich da nicht ganz fremd, sagen wir mal. Aber das stimmt, mit Schalke habe ich sonst eigentlich nichts zu tun gehabt. Bin auch kein Schalke-Reporter, aber darin zeigt sich, in dem, worüber wir ja eben gesprochen haben, zeigt sich was ganz Exemplarisches im Moment. In dieser Frage, so was bedeutet das für die Menschen? Was bedeutet der Fußball für die Menschen? Und wie wahre ich, wir haben diesen Punkt schon mal jetzt eben gestreift, aber dennoch bleibt es dabei. Wie wahre ich als Club meine Identität und wie bleibe ich auch als Fan? Wie kann ich dabei bleiben bei einem Club, der sich wandeln muss? Das sieht ja jeder, man kann ja nicht mit bloßer Romantik sozusagen jetzt auf dieses Fußballgeschäft gucken und dann andererseits hoffen, dass das mit der Champions League schon irgendwie hinhauen wird. Das heißt, da ist ja so ein Widerspruch, den muss ich auch als Fan aushalten, den muss ich auch ja irgendwie verarbeiten, da muss ich eine Position zu finden, und das, ich finde, da zeigt sich was sehr Universales, also da ist Schalke gerade auch wie so eine Art Brennglas fürs Fußballbusiness, ja, oder für das Gegeneinander oder das schwierige Miteinander von Fußballseele und Fußballbusiness, so, das finde ich interessant dran, muss ich sagen, und ich finde auch die Geschichte, ja, ich finde die Geschichte dieser Stadt und der Menschen, die natürlich irgendwie in ihrer Biografie alle auch die Brüche dieser Stadt ja mit repräsentieren. Der Klaus Herzmann-Natus eben, wenn wir auf den nochmal kommen, der ja eben auch dort, ja, diese Zeche, auf der er jetzt in vierter Generation gearbeitet hat, abgewickelt hat mit. So, der war im Betriebsrat dort mit und hat dort also abgewickelt, stimmt schon auch insofern, als dass der dann eben auch Jobs für die Leute mitgesucht hat und für sich selber ja auch eine neue Perspektive irgendwie finden müsste. Das heißt, man hat das alles da mit drin. Das liegt in den Biografien der Menschen. So, die Stadt spiegelt sich da in diesen Biografien mit. Und das ist, finde ich, jetzt als Journalist immer was interessant ist, wenn man letztlich auch Zeitgeschichte, Stadtgeschichte und solche Entwicklungen erzählen kann an den und in und mit den Biografien von Menschen und erzählen kann, so, was machen Sie denn heute jetzt mit dieser Geschichte? Wie gehen Sie damit um? Welche Position findet man da jetzt dann in diesem Fall zum Beispiel eben zu dem Verein? Und da spürt man viel Distanz. Das muss man ganz klar sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt vorhin so deutlich gesagt habe. Also auch der Klaus Herzmann-Nattes und auch alle anderen, mit denen ich dort gesprochen habe, die so, die sind schon so, die hängen sehr an dieser Schalker Idee und hadern damit, ob das, was sie da jetzt vor sich sehen, noch ihr eigenes ist. Ob das noch das ist, woran ihr Herz wirklich hängt und woran man auch bereit ist, sein Herz zu hängen. Auch das ist jetzt primär eine Schalker-Geschichte, aber die spielt natürlich woanders auf eine Art, woanders auch. Und ich mag immer so ein bisschen, dass, dass ja, wenn sich da solche universalen Fragen irgendwie letztlich, wenn man die an solchen Geschichten und an solchen Menschen erzählen kann.
Solange du kein Dortmund-Fan bist, ist das ja für alle Schalke-Fans, glaube ich, okay, dass du da auch recherchiert hast.
Ich hoffe es sehr.
Vielen Dank an RND-Chefreporter Thorsten Fuchs.
Ja, vielen Dank, Dennis. Vielen Dank dir.
Und eine neue Folge von Unsere Story gibt's dann ab jetzt alle 14 Tage. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.